Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Gesundheit und Wissenschaft mit Konstantin. Für dieses Interview habe ich mir eingeladen den Professor Dr. Manfred Schedlowski. Der leitet das Institut für medizinische Psychologie und Verhaltensimmunologie an der Universität Essen, forscht an Placebos und genauer noch an der Konditionierung des Immunsystems. Sehr spannend, könnt ihr auf jeden Fall euch schon darauf freuen. Allgemein werden wir noch darüber reden, was sind Placebos überhaupt und was sind Nocebos. Auch neuere Forschung, die beleuchtet, wie das Ganze tatsächlich biochemisch funktioniert und nicht nur Einbildung ist, welche krassen Effekte das Ganze haben kann tatsächlich und wie man es nutzen kann, um Medizin wirklich zu verbessern. Allerdings auch, wenn man das nicht tut, unter welchen Umständen dann der Besuch bei einem Pseudomediziner tatsächlich bessere Effekte haben kann als bei einem echten Mediziner. Ja, das habe ich gesagt. Also sehr spannend, hört unbedingt rein. Jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Gesundheit und Wissenschaft mit Konstantin. Heute treffe ich mich mit Manfred Schedlowski, ja, aus Essen. Hallo, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Hallo, grüß dich.
So, du leitest das Institut für medizinische Psychologie und Verhaltensimmunologie. Was hat dich denn dahin geführt?
Oh, das ist eine gute Frage. Also letztendlich schon, könnte ich ja sagen, schon als kleines Kind hat mich das interessiert, irgendwie Zusammenhang zwischen Körper und Geist. Ja? Stimmt aber nicht. Ich bin im Rahmen des Studiums darauf gestoßen, da hat mich tatsächlich dieses Fachgebiet damals der Psychosomatik am meisten interessiert und Psychiatrie. Und bin dann tatsächlich im Rahmen meiner Arbeiten zur Promotion, das war damals an der Medizinischen Hochschule Hannover, auf dieses Gebiet der Psychoneuroimmunologie gestoßen. Das war damals noch vor gut 30 Jahren eben ein ganz frisches, neues Forschungsgebiet, das sich mit den Verbindungen zwischen dem Gehirn und dem Immunsystem, dem körpereigenen Abwehrsystem beschäftigt hat. Und das hat mich dann von Anfang an da total fasziniert. Und seitdem bin ich eigentlich so auf diesem Trip geblieben. Ja, und das hat mich letztendlich auch zu diesem Thema Placebo-Nocebo-Forschung geführt.
Ja. Über deine Forschung da, was jetzt das Immunsystem angeht, da werden wir auf jeden Fall auch noch zukommen. Das ist ja auch spannend, das darf ich schon mal vorausschicken. Aber natürlich müssen wir ein bisschen den Weg dahin pflastern, nämlich mit der Frage, was ist denn überhaupt ein Placebo oder ein Nocebo?
Genau. Das ist eine gute Frage. Diese Placebo-Nocebo-Geschichte, das gibt es in einem Heilverfahren schon seit ganz langer Zeit. In der Medizin ist es so eingeführt worden in den 50er, 60er Jahren zur Wirkstoffprüfung. Wenn man Medikamente testet, dann ist der Goldstandard, dass man diese Wirkungsweise der Medikamente immer gegen ein Scheinmedikament, also ein Placebo, einen wirkungslosen Stoff eben testet. In den letzten 20, 30 Jahren hat man dann aber gemerkt, ja, es gibt ja tatsächlich auch Wirkungen, die solche wirkstofffreien Substanzen, beispielsweise eine Zuckerpille oder eine Injektion mit Kochsalz, tatsächlich auslösen. Ja, und da eben hat man sich dann weiter damit beschäftigt, um rauszufinden, ja, was passiert da eigentlich im Körper, im Gehirn? Warum gibt es diese Wirkung überhaupt? Und wie ist das aufgebaut? Und dann natürlich mit der Frage, mit der wir uns in den letzten 10, 15 Jahren intensiver beschäftigen, wie kann man das tatsächlich klinisch nutzen, ja, zum Nutze der Patienten?
Ja, sehr spannend. Und Placebo setzt sich, diese Placebo-Antwort, wenn ich das jetzt nicht falsch verstanden habe, setzt sich ja aus verschiedenen Aspekten zusammen.
Ganz genau. Wir kennen das aus dieser klinischen Forschung, wo man eben die neuen Medikamente testet, dass dieser Placebo-Effekt, wie es so heißt, aus ganz vielen Kompartimenten aufgebaut ist. Das ist so der natürliche Verlauf von Erkrankungen. Viele, insbesondere chronische Erkrankungen, verlaufen wellenförmig. Ne? Da steigen die Symptome mal an, die werden schlimmer und dann hören die auch langsam wieder auf. Dann gibt es so ganz komische statistische Phänomene, wie die Regression zur Mitte. Ich denke, das können wir übergehen. Und eben wie wir jetzt definieren, eben diese eigentliche Placebo-Antwort. Und die wird eben hauptsächlich ausgelöst durch die Erwartung, die Patienten haben bezüglich der Wirkung einer Medikation, einer medizinischen Intervention. Und das wiederum, die Erwartung, die ist wiederum abhängig von der, ich sag mal, Kommunikation, von der Qualität und Quantität der Kommunikation zwischen der Behandlerin oder dem Arzt, der Ärztin und dem Patienten einerseits und von den Vorerfahrungen, die Patienten mit bestimmten Medikamenten oder medizinischen Interventionen gemacht haben. Wir sprechen davon auch von Lernprozessen, von assoziativen Lernprozessen oder Konditionierungsprozessen. Und diese Placebo-Antwort, die ist eben interessant auch in Bezug auf die Frage, wie können wir das tatsächlich nutzen in der Klinik, wie können wir diese Effekte tatsächlich ausnutzen, einerseits. Und natürlich andererseits interessiert uns immer die Frage, wie funktioniert denn das überhaupt? Was passiert da im Körper, was passiert da im Gehirn?
Zudem Erwartungen. Gibt es da so ein Beispiel, was dich jetzt am meisten persönlich fasziniert oder das du am eindrücklichsten findest?
Es gibt Unterschiede, also was mich am meisten fasziniert, ist, dass diese Erwartungseffekte tatsächlich teilweise riesengroß sind. Ja, die dann, wenn man das mal in Zahlen fasst, teilweise 50, 60, teilweise bis 70% der Medikamentenwirkung ausmachen kann, insbesondere in dem Bereich Schmerz, also der sogenannten Placebo-Analgesie. Ja, da ist das wirklich faszinierend, die Ausprägung dieser Placebo-Antwort tatsächlich da zu beobachten. Dass nur über die Erwartung, ich bekomme jetzt ein schmerzstillendes Medikament, tatsächlich die Schmerzen eben signifikant, wie wir sagen in der Wissenschaft, also ganz deutlich abnehmen. Ja, und das ist einfach eine faszinierendes Phänomen, wenn man das tatsächlich in den Experimenten oder in den klinischen Studien, die man selber auch durchführt, teilweise dann auch beobachten kann. Ne?
Wir haben den einen Begriff kurz dann doch übersprungen, nämlich das Nocebo. Da fällt mir eine Studie ein, die hat mich auch ganz besonders jetzt an der Stelle, ich werde nochmal Werbung für das Buch machen, was du auch mit geschrieben hast, was ich an der Stelle auch schon mal empfehlen möchte. Da ist eine eindrückliche Studie drin, wo den Probanden ein Schmerzmittel gegeben wurde und ein Temperaturschmerzreiz gesetzt wurde, die aber nicht wussten, dass sie jetzt dieses Schmerzmittel bekommen. So, das heißt, das Schmerzmittel, und dann wurde ihnen das Schmerzmittel gegeben, appliziert, dann wurde gefragt, okay, hat sich der Schmerz verändert, der ist ein bisschen gesunken, dann haben sie dann die Information bekommen, dass sie jetzt ein Schmerzmittel bekommen, da ist diese Schmerzwahrnehmung nochmal deutlich gesunken. Und dann, nachdem ihnen aber gesagt wurde, dass jetzt der Tropf abgestellt wird, sozusagen, ist das wieder auf das Schmerzempfinden wieder auf den Ausgangswert zurückgegangen, obwohl weiterhin da ein Opiat, glaube ich, war das ja auch verabreicht wurde.
Genau.
Magst du vielleicht an dem Beispiel dann auch nochmal das Nocebo erklären, wenn ich das vorlegen darf?
Ja, genau, das ist das. Das ist dann wiederum der zweite Aspekt, der für mich da so faszinierend ist, dass dann tatsächlich über diese Erwartung die Wirkungsweise von Medikamenten verstärkt werden kann im Rahmen einer Placebo-Antwort, so wie du das eben auch geschildert hast, oder eben im Falle einer Nocebo-Antwort tatsächlich die Wirkungsweise von solch starken Schmerzmitteln wie Opiaten fast gänzlich wieder aufgehoben wird. Ja, wenn der Patient dann die Information kriegt, so in dem Experiment war das so, dann hat man den Probanden, das waren gesunde junge Männer, gesagt, so wir hören jetzt auf mit der Infusion dieses Schmerzmittels, es gibt hyperalgetische Effekte, es tut mehr weh. Ja, und dann tatsächlich diese Wirkungsweise dieses Opiats, was vollständig aufgehoben wurde. Und das nicht nur, und das ist ein wiederum faszinierender Aspekt, nicht nur auf der psychischen Ebene, auf der Schmerzwahrnehmungsebene, sondern man hat während des Experimentes diese Probanden im Scanner gehabt, also im Magnetresonanztomographen und hat geguckt, was passiert im Gehirn parallel. Und da zeigt sich der gleiche Effekt, ja, wenn die Placebo-Antwort gesetzt wird, wenn also dem Probanden gesagt wird, wir infusieren jetzt das Schmerzmittel, jetzt wird Schmerz wird gleich weniger werden, ja, dann sinkt sozusagen die Aktivität im schmerzverarbeitenden System im Gehirn weiter ab. Ja, und wenn dann eben diese gegenteilige Information gegeben wird und es gesagt wird, jetzt tut es mehr weh, ja, dann steigt auf einmal die Aktivität in dem schmerzverarbeitenden System wieder an. Und das ist das einfach das, was auch als, was ich versuche, mal als Take-Home-Message rüberzubringen, dass dieser Placebo- oder Nocebo-Effekt nicht nur so eine Befindlichkeitsänderung ist, ja, dann merkt man ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, sondern dass das tatsächlich einhergeht mit Veränderungen, neurobiologischen Veränderungen im Gehirn, bei den Probanden oder bei den Patienten. Und das ist das, was in den letzten 10, 15 Jahren in immer mehr Einzelheiten so rauskommt. Ne?
Und also auch wirklich ja chemisch nachweisbar, wenn ich das jetzt auch richtig verstanden habe, auch eine, dass man diese Placebo Analgesie ja sogar ausschalten kann mit ja, Naloxon und mit irgendwelchen Medikamenten, die jetzt diese Wirkung von den vom Körper selbst ausgeschütteten Opiaten sozusagen, die das dann stoppen und sagen, so jetzt funktioniert das körpereigene Schmerzmittel nicht mehr.
Genau.
Das habe ich in der Doku gesehen, dann habe ich auch gedacht, das ist ja total verrückt.
Das ist total verrückt, weil es einfach zeigt, dass es eben richtig biochemische Veränderungen macht. Ja? Genau wie du sagst, eben, dass man das durch so einen Antagonisten, dieses Naloxon, ja, hebt ja die Bindung von den Opiaten an den Rezeptoren auf, da an den Schmerzrezeptoren, dass das wirklich der wirklich eindeutige Beweis ist. Ja? Da passiert biochemisch was auf der molekularen, auf der Molekülebene. Ne?
Total verrückt. Ja, ein Beispiel, was mir da auch ganz spannend aus dem Buch war, bei der Gedanke, wo ich mich auch immer bei erwische, ich lese ja immer, wenn ich mal Medikamente habe, ne, dann lese ich die Packungsbeilage ja auch mal komplett durch. Dass aber allein schon das Lesen von diesen ganzen Nebenwirkungen natürlich schon auch in gewisser Weise natürlich die Erwartung, ich meine, man nennt mich auch Hypochonder, diese Erwartungen dann schärft und dann damit vielleicht erst die Tür aufmacht, dass man dann tatsächlich dann diese Nebenwirkungen entwickelt. Und genau. Da schließe ich tatsächlich aber noch eine Frage an dich an, die ich erzählen. Nämlich, da habe ich mir nämlich Gedanken gemacht. Wir hatten ja jetzt diese blöde pandemische Geschichte an der Backe. Und da ist natürlich jetzt auch viel in den Medien über Corona und die Gefährlichkeit und so weiter, sodass dann die Maßnahmen eingehalten werden, darüber berichtet worden. Da fragt man sich natürlich schon, auf der einen Seite hat das jetzt bestimmt zur Folge gehabt, dass sich mehr Leute zum Beispiel an Kontaktbeschränkungen gehalten haben und so weiter und so fort und damit eben Ansteckungen verhindert wurden. Auf der anderen Seite habe ich dann auch bei mir bemerkt, obwohl ich jetzt jung bin und wahrscheinlich jetzt nicht einen schweren Verlauf zu erwarten hätte und auch durchgeimpft bin, trotzdem habe ich dann irgendwie mit ein bisschen mehr Bange auf meinen Test dann geguckt und habe gedacht, direkt so gemerkt, geht's denn meinem Herz gut? Also inwiefern ist es denn auch plausibel, dass jetzt zum Beispiel einfach durch diese Präsenz in den Medien und diese ja schon ernste Situation, das tatsächlich auch zu schwereren Verläufen vielleicht führt, einfach nur, weil man jetzt Angst davor hatte?
Also da gibt es bisher wenig Befunde, die das tatsächlich so untermauern würden. Aber wir haben natürlich ganz viele Ergebnisse bezüglich der Corona-Schutzimpfung. Ja, und da gibt es ja immer wieder die Medienberichte, dass dann eben die Nebenwirkungen auftreten und so weiter und so fort und unterschiedlichster Art. Die Leute manchmal berichten, die sind 2 Tage, 3 Tage krank gewesen, im Bett gelegen und so weiter. Und da gibt es natürlich aus den, sagen wir mal, Testphasen, wo man dann eben auch Probanden oder Menschen mit praktisch Placebos geimpft hat, ja, mit Kochsalz. Ja. Da gibt es eben diese schönen Zahlen, die zeigen, dass eben auch fast oder knapp über 30% der mit Kochsalz infundierten oder injizierten Probanden eben über diese teilweise ausgeprägten Nebenwirkungen der Impfung berichteten. Ja. Und das ist natürlich dieser Nocebo-Effekt, gerade für dich als Hypochonder, wie du sagst. Ja. Das ist natürlich was wir alle aus dem Alltag kennen. Ja, wenn dann irgendwo ein Bericht da ist, dass, wie auch immer, ich kenne das so als Vater, ich habe 2 Kinder, die sind zwar jetzt groß, aber als sie früher klein waren, ich die in die Kita gebracht habe oder so, dann waren dann oft immer so ein Schild dran, Läuse. Läusevater, Läusealarm, ja, und sofort hat man sich irgendwo am Kopf, ja, jetzt fängt es an zu jucken, ja, irgendwo. Also das ist so ein typischer Effekt, wo man dann natürlich über die Erwartung dann auf einmal auch schon, ja, so ein bisschen Körpersensationen verspürt, wie du das mit dem Herz da beschildert hast, ne, das, jetzt habe ich doch vielleicht da irgendwie, ne, doch was abgekriegt, ne, also ich glaube, klar, als Hypochonder bist du da natürlich empfindlicher, andere Menschen, und das ist so ein Konstrukt aus der medizinischen Psychologie, wir nennen das Krankheitsverarbeitungsmechanismen. Das hört sich ein bisschen blöd an, aber beschreibt irgendwie Menschen, die ganz besonders sensibel auf solche Körperprozesse reagieren oder auch auf beispielsweise solche Nachrichten aus dem Beipackzettel. Wir nennen die Sensitivierer. Und dann gibt es eben Menschen, die da überhaupt nicht empfindsam sind. Ne? So ein bisschen nach dem Motto No Brain, No Pain. Ja, so. Ja. Das sind dann auch, ja, aber das sind die, da berichten ganz viele Ärztinnen und Ärzte drüber, die jetzt so diese Charakteristika ihrer Patienten da in der Praxis natürlich jeden Tag erleben. Die sagen, bei mir kommen manchmal Patienten rein, die kommen mit 30 Seiten ausgedruckt Dr. Google unterm Arm. Ja? Die wissen alles über die Erkrankung, die sind besser informiert als ich selber, sagt mein Hausarzt. Und dann gibt es Leute, die sagen, also Doktor, quatsch nicht lang rum, gib mir die Tabletten hier, wenn die Schachtel alle ist, dann komme ich wieder. Ne? Also die wollen da gar nichts von wissen, von dieser Erkrankung. Ja? Also nochmal, das sind dann natürlich wieder sozusagen Patientencharakteristika, die dann natürlich auch wieder einen Einfluss haben, ob jemand auf Nocebo oder Placebo dann besonders gut reagiert.
Ja, aber fand ich auf jeden Fall spannend, dass es jetzt tatsächlich nochmal eine ganz neue Schicht an Erklärung ist, zu sagen, allein schon dadurch, wie in den Medien berichtet wird, gibt es dann Effekte, dass man vielleicht einen schweren Corona-Verlauf hat oder halt eben die Nebenwirkung von der Impfung schwerer, nicht wahrnimmt, sondern ja wirklich auch erleben muss, einfach nur wieder darüber gesprochen wird, wenn man dann später Responder oder sensitiver
ist. Absolut. Es gibt ein schönes Experiment von einem Kollegen, den ich sehr schätze, Fabrizio Benedetti, das ist ein Neurophysiologe aus Turin. Er hat mal ein Experiment gemacht und ist der Frage nachgegangen, ob eben auch Gerüchte ja so eine Nocebo-Sache auslösen können. Und der fährt immer, der hat auch ein Labor unten oben in den italienischen Alpen am Monte Rosa, da im Matterhorn-Laboratorium auf einer Höhe von 3500 Meter, und er untersucht da immer die Auswirkungen von Sauerstoffreduktion oder auf bestimmte physiologische Prozesse und eben auf diese Placebo-Antwort. Und der fährt immer mit einem, was er da macht, der fährt, macht immer unten in Turin ein Busfeuer mit, das sind oft dann Studierende der Universität Turin, und fährt dann da hoch, bleibt dann eine Woche und macht die Untersuchung und fährt dann wieder runter. In einem dieser Busse hat er mal so ein, ja, ich sag mal so ein Whistleblower eingeschleust. Das war so ein praktischen Kollege, junger Mann, der unten in Turin im Bus schon die Welle gemacht hat. Hat gesagt, oh, wir fahren jetzt auf 3500 Meter, da kriege ich Kopfschmerzen. Also ich habe jetzt Ibuprofen dabei, hat jemand Aspirin oder was nehmt ihr und so weiter. Und dann hat er ganz einfach mal ausgezählt, wer da in dem Bus, in diesem Nocebo-Bus Kopfschmerzen kriegte. Und dann kriegten dann über 30, ich glaube 32 Personen Kopfschmerzen, als sie da oben waren, und nur 5 hatten keinen Kopfschmerz. Und das hat er verglichen mit so einem normalen Bus, Kontrollbus, wo so ein Whistleblower da nicht drin war. Und da hatten einfach nur 18 Leute Kopfschmerzen hatten nur 18 Kopfschmerzen und 30 eben keinen Kopfschmerz. Also ein Riesenunterschied. Und allein dieses Gerücht sozusagen hat dann eben bei den Leuten schon diesen Nocebo-Effekt ausgelöst. Ne?
Ja, verrückt.
Das habe ich lange erzählt, aber du fragst weiter.
Genau. Ja, ansonsten, Konditionierung ist ja auch noch jetzt, da wird es langsam warm, was dein Gebiet angeht. Fand ich auch ganz spannend, wenn ich das mit dem Horrorfilm, was auch in dem Buch beschrieben war, da habe ich irgendwie auch noch nie drüber nachgedacht, dass man ja jetzt auch irgendwie körperlich drauf reagiert, auf eine Angstsituation, obwohl man ja weiß, dass da überhaupt nichts passiert. Das ist schon auch auf Konditionierung zurückzuführen, sozusagen, ja?
Das ist sicherlich auch so ein Konditionierungseffekt, genau, den wir dann eben in der Placebo-Nocebo-Antwort dann ja auch beobachten. Das ist sozusagen neben der Erwartung der zweite große psychologische Faktor, der diese Placebo-Antwort eben steuert. Und das funktioniert so wie beim Pavlovschen Hund mit dem Glockenton und dem Speichelfluss. Ich glaube, da kann sich jeder aus der Schule noch dran erinnern. Und da gibt es eben diese Verbindung, die aufgebaut wird zwischen dem konditionierten Reiz, beim Pavlov war das die Glocke, und eben der unkonditionierten Reaktion. Das war dann eben dieser Speichelfluss, wenn man das Futter dann dahin stellt. Und so funktioniert das eben beim bei dieser gelernten Placebo-Antwort im Prinzip auch. Ne? Und ich beschäftige mich schon seit vielen, vielen Jahren mit dieser gelernten Placebo-Antwort im Immunsystem, so kann man das eben bezeichnen. Und da ist das Faszinierende dabei, dass das, wir machen Tierexperimente bei Ratten, aber wir machen auch bei gesunden Probanden und Patienten diese Experimente. Ich bleibe mal bei diesen Probandenexperimenten. Da trinken die Menschen ein neu schmeckendes, neu aussehendes Getränk und bekommen dann hinterher gleich eine Tablette, die das Immunsystem unterdrückt. Das ist ein immunsuppressives Medikament.
Das ist das irgendwie eine Erdbeermilch mit Lavendel oder sowas. Was habt ihr da zusammen gemischt?
Genau, eine ganz fiese Mischung. Fies insofern, als das wirklich nicht so gut schmeckt, aber wir brauchen so ein Getränk, so einen ganz neuen Reiz. Also sowas, so eine Konditionierung funktioniert nicht mit einem Bier oder mit einem Chardonnay. Ja? Sondern das Gehirn braucht irgendwie den Reiz, irgendwie was ganz Neues. Und das ist tatsächlich eine giftgrün eingefärbte Erdbeermilch mit ein paar Tropfen Lavendel da drin, also das, was man so in Mottenkugeln findet. Schmeckt fürchterlich. Patienten oder die Probanden mögen das auch nicht so gerne, aber die müssen auch nicht so viel trinken. Immer nur 0,1 Liter da, also 100 Milliliter, das reicht dann schon. Einfach, dass dieser Geschmack da ist, der dann gepaart wird mit dem Effekt von diesem immunsuppressiven Medikament, was die Leute einnehmen, was die Probanden einnehmen. Und das machen wir, wiederholen wir ein paar Mal. 3, 4 Mal, 5 Mal manchmal, dann warten wir ein paar Tage oder eine Woche oder 10 Tage auch und dann bekommen die Probanden ein Placebo und zusammen mit diesem grünen Drink. Und wiederholen wir auch 2, 3 Mal. Das haben wir gelernt über die Jahre. Man muss das schon öfter wiederholen. Ja? Und dann zeigt sich eben dieser verrückte Effekt, dass alleine dieser Geschmacksreiz jetzt die Veränderung im Immunsystem auslöst, also die Immunzellen, das sind insbesondere T-Lymphozyten, diese Immunzellen dann tatsächlich unterdrückt. Nicht in dem gleichen Ausmaß, aber doch deutlich messbar. Und diese Immunzellen, die proliferieren nicht mehr so gut, also die teilen sich nicht mehr so gut und stellen dann auch wesentlich weniger von diesen Botenstoffen, den sogenannten Zytokinen, her. Ja. Und die Grundidee, die uns natürlich verfolgt dabei, ist einmal natürlich zu verstehen, wie macht das Gehirn das? Wie kommuniziert das Gehirn auf einmal mit diesen Immunzellen einerseits? Und zum anderen treibt uns natürlich die Idee rum, die Vision, ja, dass wir diese Lernprozesse mal einsetzen können bei Patienten, die eben immer sozusagen diese immununterdrückenden Medikamente einnehmen müssen, um tatsächlich die Medikamentendosis zu reduzieren, weil all diese Medikamente haben ganz blöde Nebenwirkungen, ja, toxische Nebenwirkungen. Und wenn wir dann 20, 30 oder 50% oder noch mehr sogar von dem Medikament reduzieren können durch Einsatz dieser gelernten Placebo-Antwort, dann ist das natürlich ein Riesen-Benefit, ne, ein Riesenvorteil für die Patienten. Ne. Das ist so unser Fernziel, das mal so robust hinzukriegen, dass wir damit dann auch praktisch das Gehirn als Hilfsmotor einsetzen können und damit eben auch diese Effekte, positiven Effekte erzielen können für die Patienten.
Ja, jetzt bin ich mal ganz gespannt, weil da bin ich jetzt drüber gestolpert. Ich finde das ja total faszinierend, aber was ich mich jetzt frage, ist ja, die Medikamente haben ja Nebenwirkungen. Wieso werden die denn nicht konditioniert oder werden die auch konditioniert?
Genau, wenn wir die mitkonditionieren, hätten wir ja nicht viel gewonnen. Ja, dann ist das ein interessanter Effekt für die Forschung, zu untersuchen, wie funktioniert denn das eigentlich? Nein, also wir können eigentlich sagen, dass wir diese Nebenwirkung nicht mitkonditionieren, aus zwei Gründen. Zum einen wirkt der Konditionierung über andere biochemische Mechanismen als das Medikament selber. Ja, das ist ein anderer Mechanismus, der aktiviert wird. Das läuft über Noradrenalin, über Beta-Rezeptoren, die auf diesen Immunzellen da exprimiert werden. Diese immunsuppressiven Medikamente nehmen ganz andere Wege. Außerdem ist diese Nebenwirkung, die da auftreten bei der Gabe dieser Medikamente, das machen die Medikamente selber. Das ist der Stoff selber, der das macht. Das ist beispielsweise bei einem Medikament, das heißt Cyclosporin A, das zerstört tatsächlich ganz direkt die Zellen in der Niere. Das wirkt also nephrotoxisch. Ja? Und wenn wir natürlich 30, 50 oder noch mehr Prozent weniger Medikamente haben, sind auch weniger Nebenwirkungen da, ne, von dem Medikament. Ne? Also da sind wir ziemlich sicher jetzt. Wir haben auch natürlich Versuche durchgeführt. Das kann man natürlich jetzt bei gesunden Probanden jetzt nicht richtig lange sozusagen die unter Immunsuppression setzen, weil diese Nebenwirkungen, die zeigen sich ja oft erst nach einem halben Jahr, nach einem Jahr. Man kann ja jetzt gesunde Probanden nicht ein Jahr mit diesen immunsuppressiven Medikamenten behandeln. Das geht ethisch und natürlich gar nicht. Aber so wie wir das kontrollieren können, sehen wir, dass es eben diese Nebenwirkungen nicht zu konditionieren sind. Also die sind nicht erlernbar, werden nicht weitergegeben durch den Konditionierungsprozess. Ne?
Wobei man das wahrscheinlich jetzt ja nicht für alle Nebenwirkungen sagen kann, sondern weil du gesagt hast, sie wirken auf einem anderen Weg. Das heißt, je nachdem könnte es jetzt auch Nebenwirkungen geben, die auch konditionierbar wären. Aber das muss man dann halt eben von Fall zu Fall.
Das muss man natürlich von Medikament zu Medikament dann wieder testen. Wir wissen jetzt, dass das dieser Konditionierungsprozess über viele Medikamente, immunsuppressive Medikamente funktioniert. Nicht über alle wahrscheinlich, aber über sehr viele. Und wir führen eben parallel zu den Studien an gesunden Probanden, an Patienten eben auch tierexperimentelle Versuche durch, um genau dieser Frage nachzugehen. Da kann man das natürlich wesentlich, sagen wir mal, genauer untersuchen. Ne? Die Frage, ob und inwieweit Nebenwirkungen mitkonditioniert werden.
Aber was Erfolge angeht, habe ich jetzt gelesen, es gab da ja durchaus schon Studien mit Transplantationspatienten, Pilotstudien, ne?
Genau. Das ist wir nennen das in der Wissenschaft Proof-of-Concept-Studie. Mhm. Ja. Was wir da gemacht haben, wir haben zusammen mit den Kollegen aus der klinischen Immunologie und Nephrologie haben wir Nierentransplantationspatienten untersucht. Den haben wir nicht das Medikament weggenommen oder reduziert, sondern wir haben einfach nur uns die Frage gestellt, können wir denn da tatsächlich diesen Lernprozess einfach dazuschalten? Ja, und das funktioniert tatsächlich. Also wenn wir den Lernprozess dazuschalten, sehen wir nochmal eine Optimierung in der Immunsuppression. Ja, das heißt, dann gibt es nochmal 40-50% sozusagen vermehrte Immunsuppression, was für uns eben wichtig ist, dass wir sagen, ja, man kann diesen Lernprozess, ja, das Gehirn sozusagen als Hilfsmotor tatsächlich dazuschalten in eine schon laufende immunsuppressive Therapie. Und diese Patienten haben diese Medikamente schon teilweise 3, 5, 6 Jahre schon eingenommen. Ne?
Faszinierend. Also.
Das ist die Vision, die wir haben. Aber Helmut Schmidt, der alte Bundeskanzler, hat mal gesagt, jemand, der Visionen hatte, sollte zum Arzt gehen. Ne? Also man muss immer vorsichtig sein mit den Visionen. Ne?
Du bist vorsichtig mit Visionen und denkst nicht, dass das der große Wurf ist.
Nein, ich denke schon, dass das eine sehr, sehr vielversprechende Möglichkeit ist. Nur ich habe über die Jahre einfach als Wissenschaftler auch die Erkenntnis bekommen, dass man natürlich, wenn man sich zu weit aus dem Fenster lehnt, auch bei den Patienten Hoffnung weckt, die man dann nachher nicht erfüllen kann. Und ich bekomme viele, wenn wir solche Interviews führen, teilweise wenn wir solche Studien publizieren, über die dann in den Medien berichtet werden, bekomme ich sehr, sehr viele Mails von Patienten, die dann natürlich daran ihre Hoffnung knüpfen. Ja? Und dann ist natürlich immer blöd, wenn man sagen muss, ja, sorry, ne, tut mir leid. Also ne, so. Und viele Patienten fragen natürlich nach, aber haben natürlich noch nicht so die Nachricht, dass wir alle diese ganzen Geschichten noch in so einem, wie wir sagen, experimentellen Stadium sind. Das ist noch nicht robust genug, um das tatsächlich in der Klinik dann routinemäßig einzusetzen. Das ist, da brauchen wir sicherlich noch mindestens 5 oder 10 Jahre, bis das tatsächlich dann laufen kann. Ne?
Aber erste klinische Studien, dass man dann wirklich das, also schon über diese Proof of Concept hinausgeht, ist das dann zeitnah realistisch oder?
Da sind wir in der Planung mit unseren Kollegen, weil ich bin ja kein Mediziner, ich bin ja gelernter Psychologe und brauche natürlich dringend immer die Kooperation von meinen medizinischen Kolleginnen und Kollegen. Die sind allerdings da, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, die sind da wesentlich robuster. Die sagen, auch, das können wir so machen, wir können auch die Medikamente reduzieren, weil die Patienten, die dann an solchen Studien teilnehmen, sind natürlich extrem gut überwacht. Ja, und wenn sich da Anzeichen für eine, was weiß ich, für einen Knoten im Immunsystem irgendwie zeigen, dann kann man das natürlich sehr schnell auch wiederum korrigieren. Ne? Aber das müssen die Kolleginnen und Kollegen in der Klinik entscheiden. Ne?
Ja, aber spannende Aussichten trotzdem und kann ich natürlich auch gut verstehen. Danke dafür. Dann würde ich fragen, wir haben jetzt schon einige Aspekte beleuchtet. Wo siehst du denn jetzt noch die Potenziale, wie man jetzt auch in der normalen alltäglichen Medizin solche Placebo-Antworten noch besser nutzen kann für den Patienten?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein ganz wichtiger Schritt, den ich immer bei den Vorträgen, zu denen ich manchmal eingeladen werde, was mir immer da einfach ganz wichtig ist. Zum einen die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt in der Allgemeinarztpraxis, in der internistischen Praxis arbeiten, der Urologe oder die HNO-Kollegin, Ärztin, darauf wirklich dafür zu sensibilisieren, dass es diese Prozesse gibt, das weiß jeder, ja, aber dass die tatsächlich auch umsetzbar sind, ja, relativ leicht. Und dass es nicht darum geht, Patienten mit einem Zuckerkugel irgendwie oder Zuckertablette zu behandeln oder eine Kochsalzinjektion zu setzen, sondern dass es darum geht, die Mechanismen, die das steuern, sozusagen umzusetzen. Und das ist eben, der Hauptmechanismus ist eben die Erwartung, die Patienten haben, also bei dem Patienten, bezüglich der Wirkung einer Medikation, dann eben darauf hinzuweisen, dass die Kommunikation mit dem Patienten diese Erwartung verändert und die Erwartung der Patienten tatsächlich einen Effekt hat auf die Wirkungsweise von Medikamenten oder allgemeinen medizinischen Interventionen. Ja. Das ist eine ganz, ganz, ja, uns allen, die da in dem Bereich tätig sind, ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, das sozusagen ja in die Praxis zu bringen, ne? An die Ärztin, an den Arzt, ne?
Ja, also diese sprechende Medizin, das Stichwort da mal reinzubringen, auch einfach genau diese längeren Interaktionen, hätte ich jetzt noch vielleicht so als Schlagwort da reingeworfen. Und das ist aber der bewusste Prozess, diese Konditionierung habe ich jetzt auch eher so verstanden als eher unbewusster Prozess, wo man halt eben sowas wie Open-Label-Placebos auch nutzen kann, wenn du dir da mal einmal vielleicht erklären würdest.
Ja, Open-Label-Placebo, genau, das bezeichnen wir, wenn wir den Patienten oder den Probanden in einem Versuch tatsächlich ein Placebo geben und sagen, das ist ein Placebo, ja, da ist nichts drin, das ist wirkungslos, aber es zeigen ganz viele medizinische Studien, gut kontrollierte klinische Untersuchungen, dass das trotzdem die Symptome bei der Krankheit, unter der sie leiden, eben lindern kann. Ja? Wenn die Patienten das dann einnehmen, dann gibt es tatsächlich diesen Effekt, dass sich die Symptomatik reduziert. Ja? Und wir nennen das eben Open Label Placebo. Das ist eine, ja, eine Interventionsmöglichkeit, insbesondere dann, wenn die Ärztinnen und Ärzte in der allgemeinen Arztpraxis beispielsweise mit den Patienten, wenn die Patienten zu ihnen kommen und die Ärzte stehen vor der Entscheidung und die Patienten haben Beschwerden und die Ärzte stehen vor der Entscheidung, jetzt ein ganz stark wirksames Medikament zu geben, Antibiotikum oder irgendwas anderes, wonach die Patienten fragen, aber dann der Überzeugung sind, dass das die Symptome da mit Sicherheit nicht lindern wird. Ne? Dann gibt, weil die Patienten suchen ja Hilfe, die wollen ja irgendwas haben. Und da gibt es eben diese Möglichkeit, diese Open-Label-Placebos tatsächlich da auch einzusetzen. Ne? Mit den Patienten das zu besprechen und zu sagen, probieren Sie mal diese Mittel und so weiter. Und es gibt tatsächlich 6, 7 verschiedene Firmen, mittlerweile auch in Deutschland, die diese Placebo-Pillen tatsächlich herstellen.
Ach.
Ja,
spannend.
Ja, genau. Die Ärzte und die meisten, die Mehrzahl der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte wissen da darüber noch gar nichts. Ne? Das ist aber auch so eine Geschichte, die wir versuchen dann eben tatsächlich zu verbreiten. Ne?
Ja, da sprichst du gerade schon einen ganz guten Punkt an. Die meisten haben halt eben noch nie was davon gehört. Deswegen, da habe ich einen Punkt, da bin ich auch mal ganz gespannt zu hören, was du dazu sagst. Man kann also ganz viel machen. Man könnte im Rahmen der Behandlung, indem man die Erwartungen formt mit Open-Label-Placebos, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die man einsetzen kann. De facto kennt man das aber ja, man geht ja zum Hausarzt oder sowas und wird dann innerhalb von ein paar Minuten abgefrühstückt. Und wenn ich mir jetzt dieses Beispiel konstruiere, ich habe jetzt sowas, wo gerade zum Beispiel Placebo sehr gut wirken, Analgesie, ich habe jetzt unspezifische Rückenschmerzen, habe jetzt aber auch schon schlechte Erfahrungen mit Schulmedizin in Anführungsstrichen gemacht und glaubt, der Arzt kann mir eh nicht helfen, dann gehe ich zu einem Orthopäden, der mir sagt, stellen Sie sich nicht so an, hier Ibuprofen. Ja, dann wird mir das wahrscheinlich jetzt nicht helfen, wenn ich dann aber zu einem Alternativmediziner eben dann gehe, wo ich denke, ja, der wird mir ja ganz bestimmt helfen und der benutzt dann durch seine Erwartungshaltung, durch ein Zuckerkügelchen, durch Anfassen, nutzt er die komplette Bandbreite des Placebos. Dann, wenn ich das so grob überschlage, deswegen hat die Studie am Anfang erwähnt, wenn man so Nocebo, Placebo da halt eben ins Verhältnis setzt, dann kommt bei mir bei der Rechnung raus, in diesem Szenario, dass ich bei einem Alternativmediziner, der kein Medikament mehr gibt, mit dem Placebo-Effekt netto trotzdem einen viel größeren Effekt habe als einen spezifischen Effekt von einem echten Schmerzmittel, was mir ein, sag ich mal, unmotivierter, jetzt böse gesagt, Orthopäde verschreibt.
Ja, würde ich dir gar nicht widersprechen. Es gibt tatsächlich solche Untersuchungen, ganz toll kontrolliert, stark kontrolliert, die zeigen, dass wenn die Menschen die Information kriegen, ja, das ist jetzt sozusagen ein Medikament, ja, und in Wirklichkeit auch ein Placebo, ja, und auf der anderen Seite kriegen die sozusagen das Medikament, aber denen wird gesagt, das ist ein Placebo. Also, ne, also einmal gesagt und einmal gegeben sozusagen, dass dann tatsächlich dieser Unterschied in der Schmerzreduktion gar nicht mehr da ist. Das heißt, wenn ich sozusagen Placebo bekomme, kriege ich aber die Information, das ist ein Medikament. Aber ich kriege das Medikament, kriege ich aber die Information, das ist ein Placebo, dann unterscheidet sich das gar nicht. Ja, das geht ja ein bisschen in die Richtung, die du da eben erzählt hast. Und wir haben einfach viele, viele Untersuchungen, die zeigen, dass solche Unterschiede tatsächlich gerade in dieser Placebo-Analgesie, also Schmerzreduktion, tatsächlich dann eben, dass es da keinen Unterschied gibt, ja, zwischen der Placebo-Gabe und eben der Medikamentengabe. So, je nachdem, wie die Kommunikation und wie die Erwartung bei den Patienten ausfällt. Das ist so das Beispiel, ne, wenn du sagst, ich gehe dann zum Alternativmediziner, der gibt mir irgendwelche Kügelchen irgendwo und redet aber mit mir und da kann ich eine halbe Stunde bleiben, meine Sorgen und Nöte dann irgendwo kundtun und der zeigt Verständnis, ist empathisch. Ja, dann wirkt das vielleicht sogar besser, als wenn ich beim Orthopäden innerhalb von 2,5 Minuten irgendwo nur eine Packung Ibo über den Tisch geschoben bekomme und der sagt, na, stellen Sie sich nicht so an. Ja, so. Ja, dann hat der andere Kollege sozusagen ja da bessere Chancen und Heilungschancen. Aber das ist ja genau der Punkt. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ja, es geht ja im Prinzip um, ja, das Upgraden der sprechenden Medizin, ja, weil wir und sind da wirklich dann nicht nur der Meinung, sondern wir haben ja empirische Daten, die zeigen, dass wir Teile der Behandlungswirkung verschenken, wenn wir nicht darauf eingehen, ne, auf die Bedürfnisse der Patienten, auf die Sorgen, die die haben, wenn wir da nicht auf die Erwartungen eingehen, die die Patienten da vorbringen. Ne, beziehungsweise die Sorgen vorbringen und nicht auf die Erwartung der Patienten eingehen, so muss man sagen. Ja.
Würde ich auch gerne gleich nochmal drauf eingehen. Eine Frage hätte ich aber noch grundsätzlich zu dem, was Placebos denn leisten können. Also in der Analgesie, in den psychischen Bereichen, also Depressionen, da ist das ja relativ etabliert. Aber kann man irgendwie sagen, in welchen Bereichen man jetzt wirklich sagen kann, da spielt die Erwartung jetzt wirklich so eine riesige Rolle, wie jetzt bei den Schmerzmedikamenten, wo man sagen kann, ja, das kompensiert sogar den spezifischen Effekt im Vergleich zu anderen Bereichen, wo man jetzt wirklich sagen muss, ja, aber da hilft der größte Glaube jetzt auch nicht.
Genau. Das ist so eine der 100.000-Euro-Fragen in dieser Placebo-Nocebo-Forschung, ne, die du da ansprichst. Also ganz grob kann man sagen, dass so autonome Funktionen, wie die Ausschüttung von Hormonen, die Immunfunktion beispielsweise, ja, dass diese sogenannten autonomen Funktionen sich eher verändern lassen durch solche Konditionierungsprozesse, Lernprozesse, während dann eher ja, subjektiv wahrzunehmende Symptome ja, wie Schmerz, ja, Depression, Ängste und so weiter sorgen, ja, dass die eher durch solche Erwartungseffekte auch moduliert werden. Die werden auch, wenn man versucht in den Experimenten immer zu vergleichen, was wirkt besser, Konditionierung oder Erwartung, ja, und bei den eher subjektiven Phänomenen wie eben Schmerz, da wirkt beides sehr gut. Ja, und bei den eher autonomen Prozessen, Körperprozessen, scheint tatsächlich eher die, diese Lernerfahrung den größeren Effekt zu machen. Ne?
Okay. Aber das hat auch alles Grenzen. Also das war ja wieder nur, also das, die Sachen, die jetzt zentral gesteuert werden oder die subjektiven, da gibt es ja trotzdem noch Beinbrüche, Tumoren und so weiter. Also wo sind da die Grenzen?
Naja, die Grenzen, denke ich, kann man ganz allgemein aufzeigen. Also Placebos oder Placebo-Interventionen heilen keine Erkrankung. Das muss die Take-Home-Message sein. Ja? Die sind aber durchaus in der Lage, signifikant die Symptome zu lindern. Ja? Aber sie heilen keine Erkrankung. Aber das tun ja viele Medikamente auch nicht. Die heilen ja auch nicht. Ne? Wenn du denkst an diese chronisch entzündlichen Erkrankungen, Hauterkrankungen, Psoriasis beispielsweise oder Rheuma oder Multiple Sklerose oder wie auch immer. Da gibt es mittlerweile ja eine ganze Menge ganz toller, toll wirkender Medikamente, aber die heilen die Erkrankung nicht. Die lindern die Symptome. Ne? Ja. So ähnlich ist es bei diesen Placebo-Effekten im Prinzip auch.
Ja, ja, aber dann nochmal wieder ein bisschen positiv. Ausblick, wie man es dann noch nutzen kann. Weil wir es ja eben schon gesagt hatten, eigentlich wird ja total viel verschenkt, aber man kann das ja auch beziffern. Wenn ich das jetzt auch nicht falsch verstanden habe, mit Akupunktur zum Beispiel, hat die auch ja keinen spezifischen Effekt. Aber ob ich jetzt Fake-Nadeln nehme oder nicht, trotzdem geht es den Patienten in beiden Fällen besser, als hätte ich jetzt gar keine Nadeln genommen. Deswegen sich ja die Kassen ja anscheinend dann doch verpflichtet gefühlt haben, es dann jetzt irgendwie auch teilweise zu bezahlen. Da stellt sich jetzt mir auch die Frage, inwiefern, also ist es denn realistisch, die Kassen auch zum Beispiel so zu zwingen, ein längeres Gespräch halt auch einfach entsprechend zu vergüten, wenn es nachweisbare Effekte hat?
Genau. Das ist so die, jetzt kommst du mit dieser Frage in so eine gesundheitspolitische Ebene. Und da auch ist das total spannend, was da passiert. Und das ist auch ein Grund, warum mir dieses Forschungsfeld einfach so viel Spaß macht, weil es auf unterschiedlichen Ebenen da angreift. Auf der einen Seite machen wir Grundlagenforschung und gucken tatsächlich auch, hat auch gar nichts mehr mit Psychologie zu tun, sondern wir gucken, welche Hormone dann auf welche Immunzellen da welche Wirkung haben, bis hin zu solchen eben gesundheitspolitischen Fragen, die da aufgeworfen werden. Ne? Und da ist natürlich einmal die Frage sozusagen, die im Moment intensiv diskutiert wird, nämlich die Kostenerstattung für homöopathische Interventionen. Viele Krankenkassen bieten das ihren Kunden an. Dann eben die nächste Frage sozusagen, inwieweit gibt es die Möglichkeit, das Honorierungssystem darauf einzustellen? Ne? Weil der Allgemeinarzt oder die Internistin, die bekommen nicht viel Geld für solche 10-minütigen oder 15-minütigen Gespräche. Das ist in der normalen Praxis gar nicht möglich. Ja, ich sage immer, die Doctors, die machen das ja nicht, weil sie mundfaul sind, ja, oder weil sie nicht mit Patienten reden wollen, sondern weil sie es einfach nicht honoriert kriegen. Ja, und das ist einfach das große Dilemma, vor dem wir im Moment stehen. Auf der einen Seite wissen wir, ja, dass dadurch eben Wirkung verloren geht, beziehungsweise im Rahmen der Nocebo-Effekte natürlich auch Schaden entsteht. Ja. Auf der anderen Seite gibt es aber eben keine Möglichkeit, über diese Intervention, Placebo-Intervention, weil das läuft eben über Kommunikation, das eben zu reduzieren, ne, den Schaden, da, den das macht. Also ja, es ist eine schwierige Diskussion. Ich hatte neulich ein Interview im Südwestfunk, glaube ich, war das, da war auch ein Kollege, ein ärztlicher Kollege da, der Homöopath war, also der auch homöopathische Medizin angeboten hat. Das ist schwierig mit den Kollegen da einfach zu diskutieren. Ne? Die sagen, ja, Homöopathie hilft, ja, weil es gibt, also schulmedizinisch lässt sich da zwar nichts nachweisen, aber es gibt viele Dinge zwischen Himmel und Erde, die können wir noch nicht erklären und so. Und dann steht man natürlich als Wissenschaftler da und sagt, boah, ne? Ja, dann ist, ja klar, ne? Kann man, viele Sachen kann man nicht erklären, aber die lassen sich auch nicht ein auf diese, sagen wir mal, empirischen Daten, die ganz eindeutig zeigen, dass Homöopathie hilft, ja, aber nicht besser als Placebo. Ja? So, das ist der Punkt. Und da kommt man argumentativ eben schlecht an dagegen.
Ja, das habe ich durchaus auch schon erlebt. Aber darum geht es ja auch auf dem Kanal im großen Teil von diesen Geschichten. Aber deswegen auch super spannend, genau über das Thema halt eben zu reden und dann auch die Möglichkeiten, das aber halt auch wirklich zu nutzen, zum Wohle der Patienten, aber halt eben auch ohne, ja, ohne Magie und ohne Täuschung, sondern halt eben auch mit, indem man den Leuten, diese Leute nicht belügt, sozusagen.
Genau.
Eine Frage, die mich auch noch interessiert, ist, was die Finanzierung angeht, ja, ohne da jetzt verschwörerisch sein zu wollen. Ich hätte jetzt die steile These, dass Methoden, die dafür sorgen, dass de facto einfach nachher nur noch die Hälfte eines Medikaments genutzt werden muss, jetzt nicht ganz oben auf der Agenda der Pharmaindustrie stehen. Ich glaube, das Projekt, du wirst von der Deutschen Forschungsgemeinschaft dann finanziert, genau, wenn man das sagen darf.
Genau,
ne?
Unsere Forschung finanzieren wir ausschließlich über Forschungsförderer wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft, oder wir haben auch Gelder schon von einem großen privaten Forschungsförderer, das ist die Volkswagen Stiftung, erhalten, um solche Forschungsprojekte durchzuführen. Und wir werden da eben nicht gesponsert von der pharmazeutischen Industrie. However, man muss da Ausnahmen machen. Die sind natürlich, insbesondere die forschende Pharmaindustrie, die sind natürlich sehr daran interessiert, diesen Placebo-Effekt natürlich auch zu kontrollieren. Ja, also die Mechanismen zu verstehen und damit den Placebo-Effekt zu kontrollieren. Weil in diesen großen klinischen Studien, die ja teilweise, manchmal zweistellige Millionenbeträge verschlingen, ja, passiert es immer wieder, dass der Placebo-Effekt auf einmal so groß wird, dass sie dann tatsächlich Zulassungsschwierigkeiten für ihr Medikament dann bekommen. Und natürlich sind die dann interessiert, den Placebo-Effekt in diesen klinischen Studien so gering wie möglich zu halten. Das funktioniert aber nur, wenn man sich über diese oder wenn man sich mit den Mechanismen auskennt. Ja, wie funktioniert das? Wie kriege ich dann bei den Patienten oder bei den Probanden in diesen Phase-1-Studien den Placebo-Effekt klein? Ja, wie kann ich den regulieren? Also insofern gibt es da schon Interesse, aber eben in die andere Richtung, ja, Placebo-Effekt klein machen. Und wir für die klinische Anwendung, wir versuchen natürlich, diesen Placebo-Effekt zu nutzen, für die Patienten dann auszunutzen.
Aha. Auch sehr spannend, das natürlich von der Seite mal zu sehen. Das, glaube ich, hört man auch, glaube ich, da nicht so oft.
Nee. Nein, aber ich bin schon öfter mal angefragt worden von forschenden Pharmafirmen, die dann da tatsächlich Schwierigkeiten hatten bei der Zulassung von einem Medikament, weil der Placebo-Effekt in dieser Prüfstudie einfach so riesengroß war. Und die wollten natürlich rausfinden, warum ist das so? Wie können wir das verkleinern? Ne? Was ja auch klar nachvollziehbar und verständlich ist, ne? Dabei. Und da ist ein großer Handlungsbedarf noch, was insbesondere das Verständnis dieser Mechanismen angeht. Wie kriegt man das tatsächlich in solchen klinischen Prüfstudien natürlich besser hin? Was natürlich auch im Sinne für die Patienten ist. Wenn je genauer diese Prüfstudien sind, ja, desto effektiver wird natürlich die Wirkungsweise des Medikamentes auch. Ne? Das muss man natürlich auch sehen. Ne? Ja. Also es ist nicht nur alles schlecht, ich will da um Gottes Willen auch gar nichts Negatives sagen, das ist ja ganz wichtig, wenn, dass das sozusagen vorangetrieben wird und dass man dann tatsächlich in diesen Prüfstudien das auch besser kontrollieren kann.
Ja, total. Ja, dann hätte ich zum Abschluss noch die Frage, wie kann man es denn vielleicht für sich selber nutzen? Also, wenn es jetzt um Erwartungen geht, dann frage ich mich jetzt so, ja, aber wie kann ich denn jetzt vielleicht meine Erwartungen denn tatsächlich ändern, sodass es eine Auswirkung gibt? Also hilft mir dann da eben Achtsamkeit oder Affirmationen sprechen, indem ich mir einfach sage, ne, also jetzt auch beim Sport zum Beispiel, hilft das dann, wenn ich jetzt sage, nee, ich renne jetzt die Zeit meines Lebens, glaubt mein Körper das irgendwann?
Ja, schön wäre es. Ja, eine gute Idee. Ja, gut. Also, ich denke, bei diesen ganzen Geschichten darf man das sich nicht so einfach machen. Das ist, also nur weil ich dann irgendwie positive Erwartungen versuche zu wecken, funktioniert das alles. Ja, dann kommen wir in diese Sphären, so positiv denken. Ja, da wird schon, also ich bin auch, wie gesagt, klinischer Psychologe, macht seit 30 Jahren Psychotherapie mit Patienten. Und da hat mal ein Kollege, der war so verärgert über dieses positive Denken damals, der hat mal ein Buch geschrieben, wo er seine Erfahrung mit Patienten zusammengefasst hat. Das war übertitelt mit Positiv Denken macht krank. Ne? Weil dann natürlich versucht man mit diesen Erwartungen da irgendwas anders zu machen und fällt dann immer wieder nach hinten um, ne? Weil es nicht funktioniert. Ja? Also ganz so einfach ist das nicht. Aber zurück zu deiner Frage, was kann man dann für sich selber machen? Also beispielsweise ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man bei diesen, ja, wenn man mal Symptome hat, krank ist, dass man bei diesen Arztbesuchen tatsächlich die Information vom Arzt sich holt, die für einen wichtig ist. Für den einen, der will gar nicht so viel wissen, und der andere oder die andere, die will dann mehr Informationen, um dann die Erwartung bezüglich der Wirkung dieser verschriebene Medikation oder der medizinischen Intervention tatsächlich für sich so aufzubauen. Ja? Also sich nicht nur mit so einer Packung Tabletten über den Tisch zufrieden geben, sondern fragen, Doktor, wie wirkt das? Ja? Wovon kann ich ausgehen? Und so weiter. Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Nebenwirkungen zu vermeiden. Du liest diese Beipackzettel von vorne bis hinten, diese 2 Meter langen Teile. Ich tue das gar nicht mehr. Ja, ich lese nur irgendwie nochmal, wie muss ich es anwenden? Zweimal die Woche, zweimal am Tag oder ne, morgens früh. Oder diese Nebenwirkungen, also diese Beipackzettel lese ich gar nicht. Nicht, weil ich da überempfindlich bin, aber weil ich weiß, dass ich mit diesen, ich bin ja, nun, ich doch diese Zahlen, selbst mir als Wissenschaftler, gar nicht viel sagen. Ne? Einer von 100 oder so. Ne? Was sagt mir das? Ja? Überhaupt nichts. Ne? Und das ist so ein bisschen auch, was die Ärztinnen und Ärzte dann, glaube ich, so berücksichtigen müssen, wie sie aufklären beispielsweise. Ja? Das ist immer das, was ich versuche dann in den Vorträgen auch rüberzubringen, weil da ich oft gefragt werde, ja, Herr Schellos, wie machen wir denn das? Ja, wir müssen ja die Patienten aufklären. Wir haben ja eine Aufklärungspflicht. Bin rechtlich verpflichtet, das zu machen. Und dann sage ich immer, ja, es kommt immer auf dieses Framing an, wie wir das mittlerweile nennen. Ne? Also wie man das macht. Ich kann sagen, ja, also ne, 10% kriegen die und die und die Nebenwirkung. Ja? Ich kann aber auch sagen, 90% der Patienten, denen ich das jetzt vertragen das sehr gut. Das, ne, das mit. Oder ich kann sagen, ja, lassen Sie sich, wenn Nebenwirkungen auftreten, lassen Sie sich gar nicht so verunsichern, weil das zeigt eben, dass das Medikament bei Ihnen ganz besonders gut wirkt. Ja? So, also man kann das natürlich sagen wir mal, anders eben auch nutzen. Ne? So, und ja, jetzt bin ich irgendwie von deiner Frage so ein bisschen abgewichen. Du musst nochmal nachhaken.
Ja, aber das ist ja trotzdem, also ein guter Aspekt trotzdem, jeder geht mal zum Arzt und das dann einfach da für sich ein bisschen zu steuern und ist ja auf jeden Fall, glaube ich, ein guter Hinweis, den jetzt nicht so viele automatisch machen würden. Ich habe mich jetzt eher gefragt, ob wenn ich jetzt zu meinem Morgenkaffee an Zitronenöl rieche, ob ich irgendwann den Kaffee dann durch Zitronenöl ersetzen kann.
Ja, das ist tatsächlich. Wir hatten, ja, da haben wir noch wenig Erfahrung tatsächlich. Einer dieser Patienten, die wir damals konditioniert hatten, dieser nierentransplantierten Patienten, der hat tatsächlich dann für sich entschieden, er nimmt seine immunsuppressive Tablette, die muss er morgens und abends nehmen, tatsächlich mit so einem bestimmten Ritual ein. Ja, einmal genau mit so einem, ich weiß nicht, was er genommen hat, Zitronen, aber ganz bestimmt Geschmacksrichtung, irgendwie so ein Tee. Und hat sich dann tatsächlich auch in so einen Sessel gesetzt und hat diese Tablette ganz bewusst eingenommen. Zusammen mit diesem Tee hat 5 Minuten so ein bisschen meditiert, sagt er, das war keine Meditation, aber so eine Aufmerksamkeit da reingebracht, ja, und hat so ein richtiges Ritual entwickelt. Ja. Ich denke, das ist ein ganz, ganz guter, sagen wir mal, Schritt, den man da machen kann. Es gibt aber allerdings wenig empirische Daten, die belegen, dass das tatsächlich dann auch noch besser funktioniert. Das ist wirklich ein Thema eines zukünftigen Forschungsprojektes mal, das nochmal auszuprobieren. Ich selber versuche das eben auch. Ich muss Gott sei Dank nicht so viele Tabletten nehmen, noch nicht. Aber versuche das dann eben auch so tatsächlich in so einer Art Ritual zu machen, ne? Wenn ich das machen muss. Ne?
Ja, spannend. Also aber zumindest schadet ja nicht. Genau, man kann es ja einfach ausprobieren in dem Fall.
Absolut. Und
wenn es einfach nur so aus Spaß ist, als Gag auch und ans Interesse.
Ja, natürlich. Und sich da einfach auch bewusst zu machen, dass diese Effekte, wie diese Lerneffekte, aber auch diese Erwartungseffekte tatsächlich nicht nur für die Befindlichkeit gut sind, sondern die Wirkungsweise von solchen Medikamenten mit positiv oder eben auch negativ beeinflussen können. Ne?
Ja, finde ich auch ein gutes Schlusswort. Vielen Dank. Wir haben es, glaube ich, ganz gut in der Zeit geschafft. Ich fand es absolut spannend. An der Stelle auch nochmal wirklich ganz ernst gemeinte Empfehlung für das Buch Placebo 2.0, die Macht der Erwartung. Geht es auf verschiedene Bereiche, ne? Auch Sport, Kunst, Medizin, ein super viele spannende Case Studies, also Beispiele. Also kann ich wirklich mit bestem Gewissen empfehlen. Ich danke dir mega für deine Zeit, das war sehr spannend.
Wunderbar, herzlichen Dank für die Einladung. Immer gerne spreche ich über mein Hobby.